75 Jahre Israel. Was bedeutet deutsche Solidarität mit Israel heute? Kaum hatte David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit Israels ausgerufen, wurde das Land von seinen arabischen Nachbarn überfallen. Bis heute stellen Staaten und Organisationen die Existenz des jüdischen Staates in Frage. Nicht so die Bundesrepublik Deutschland, deren Kanzlerin Angela Merkel die Sicherheit Israels einst zum Teil der deutschen Staatsräson erklärte. Dennoch kann man den deutschen Diskurs über Israel getrost als ambivalent bis heikel bezeichnen. Diesem Diskurs hat Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, gerade einen Essay gewidmet. Guten Tag, Herr Professor Mendel.
Hallo, guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Seit Angela Merkel 2008 in der Knesset von der Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson gesprochen hat, bekennt die deutsche Politik, die etablierte Politik, sich ohne Wenn und Aber zu Israel. Aber weite Teile der deutschen Bevölkerung sehen keine besondere Verpflichtung gegenüber dem jüdischen Staat. 40% sind es angeblich. Besorgt Sie diese Kluft?
Das ist erstmal eine Beobachtung. Also wenn wir das historisch betrachten, dann sehen wir, dass über den Jahren eine gewisse Deckungsgleichheit gab zwischen Politik und Gesellschaft. Die Politik war gespaltet im Verhältnis zu Israel. Da gab es sehr viele kritische Töne, war auch Solidarität mit arabischen Staaten, auch aus wirtschaftlichen Interessen. Und es gab Solidarität mit Israel, also spätestens nach dem Wiedergutmachungsabkommen 1952. Mit der klaren Linie von Angela Merkel, wir stehen absolut auf der Seite Israel. Israels Sicherheit gehört zur deutschen Staatsräson, wurde auf einmal eine Kluft zwischen der Gesamtbevölkerung und der deutschen Politik. Auf einmal alle Fraktionen von der AfD bis in die linke Fraktionen verkünden ihre Solidarität mit dem Staat Israel. Wir haben beispielsweise im Mai 2021 gesehen, wenn ein Konflikt zwischen Gaza und Israel gab, auf einmal haben sehr viele Rathäuser, Landtage die israelische Fahne gehissen. Und das ist eine Herausforderung, weil Solidarität lässt sich nicht per Dekret, also von oben nach unten, verordnen. Also das ist nicht, der Staatsräson ist ein Konzept, das eigentlich ein vordemokratisches Konzept. Der Herrscher diktiert dem Volk, was dem Volk zu denken hat. Und das sehen wir gerade in diesen Tagen, dass dieses Konzept nicht 100% funktioniert in der deutschen Gesellschaft.
Historisch haben Politiker der Bundesrepublik, also Westdeutschlands, die Beziehungen zu Israel eher lange pragmatisch begründet. Man wollte Teil der Weltgemeinschaft wieder werden, deswegen sollten auch die Beziehungen zu Israel wiederhergestellt werden, beziehungsweise überhaupt hergestellt werden. Seit Merkel ist dieses Verhältnis moralisch begründet. Ist das eigentlich gut?
Naja, moralisch begründet war es von Anfang an. Also wenn man schaut an Konrad Adenauer, seine Begründung für die Wiedergutmachungsabkommen war auch moralisch. Vor allem hat Westdeutschland eine Doktrin verfolgt, dass genau dieses Spiel ermöglicht hat. Also mal wenden wir uns an die arabische Welt, mal wenden wir uns an Israel. Und die Moralpolitik und die Realpolitik waren Hand in Hand. Das ist insofern interessant, dass gerade eine Bundeskanzlerin, die in einer israelfeindlichen Stadt sozialisiert wurde, nämlich die DDR, in der DDR war die Feindschaft zu Israel praktisch das war die Staatsräson der DDR, genau so eine Bundeskanzlerin schlägt eine andere Richtung, nämlich auf einmal werde Israel also noch mehr als Symbol, also nicht die reale Israel, sondern ein symbolischer Israel als Vertreter der Nachkommen der Holocaust-Überlebende. Und von daher ist der politische Blick auf Israel plötzlich ein ganz anderes. Als Deutsche müssen wir auf der Seite Israel stehen, egal was. Und insofern auch das Konzept der Staatsräson besteht darin, dass es hat keine Ende und hat keine Bedingungen, sondern es ist sozusagen ein Versprechen, die geht bis in die weite Zukunft.
Ist es ein leeres Versprechen?
Je nachdem, wie man das interpretiert. Also schon nach 2008, als das ausgesprochen wurde vor der Knesset von Angela Merkel, haben einige davor gewarnt, dass es hier ein Satz, das auch gefährlich sein kann. Das hat der Altbundeskanzler Helmut Schmidt gemacht. Das hat damals auch der Bundespräsident Joachim Gauck gemacht. Also dann waren die Kritiker damals, die gesagt haben, ja, vielleicht geht Deutschland eine Verpflichtung ein, die nicht einzulösen ist. Seitdem wurde das Versprechen nicht konkreter. Also wir wissen, was bedeutet dann diese Staatsräson. Bedeutet das im Zweifel, deutsche Soldaten an die Grenze Israel geschickt werden? Oder geht es eher um eine politische oder moralische Unterstützung? Wir haben beispielsweise im Mai 2019 einen Beschluss des Bundestags gegen die anti-israelische Boykottbewegung BDS, das auch von Großteil des Parlaments, fast von allen Fraktionen mitgetragen wurde. Ein Beschluss, der sich sehr einseitig auf der Seite Israel stellt. Also wir sehen bisher, dass das Postulat der Staatsräson bisher eher als symbolische Geste von der Politik interpretiert wurde.
Wir zeichnen dieses Gespräch nun am Freitag vor der Ausstrahlung auf. Anschließend verfolgen Sie im Deutschen Bundestag die Debatte anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung Israels. Wenn das aber nun so ist, dass die Folgen dieses Postulats der Staatsräson unklar sind und wenn, wie Sie sagen, Solidarität auch nicht verordnet werden kann, welchen Wert hat dann so eine Debatte? Ist sie dann nur noch ein abgehobenes Ritual?
Ich befürchte ja. Wenn man zurückschaut an die letzten Debatten oder Diskussionen in den vergangenen Jahren, dann sieht man sehr viel Floskeln. Es wird immer von der Wertegemeinschaft zwischen Israel und Deutschland gesprochen. Es wird immer wieder die Staatsräson beschworen. Was immer zu kurz kommt, ist eine konkrete Bezugnahme der deutschen Politik auf die Situation in Israel, sowohl innerhalb von Israel, damit meine ich die Pläne zum Abbau der israelischen Demokratie, als auch der außenpolitisch, damit meine ich der aktuelle Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis. Seit einigen Tagen fliegen Raketen und israelische Flugzeuge Richtung Gaza. Viele Zivilisten, vor allem auf der palästinensischen Seite, fallen zum Opfer. Und das übersieht die deutsche Politik sehr gerne, weil das passt zu der ritualisierten Sprechen über Israel. Es hat sich inzwischen auch so eine Art von Sprechen etabliert. Natürlich verurteilt man den Siedlungsbau, aber das bleibt auf sehr oberflächlicher Ebene. Also was diese Verurteilung, was für Konsequenzen hat diese Verurteilung der Siedlungsbau, das bleibt bisher komplett offen. Und hier ist nicht nur eine Aufgabe für die deutsche Politik. Wir sehen, dass die europäische Politik nicht besser ist, weil auch die Europäische Union hier keinen Konsens findet.
Die vorhin genannte Kluft zwischen politischer Elite und der breiten deutschen Bevölkerung, die tut sich ja auch an anderer Stelle auf. Also mehr als ein Drittel der Menschen hier würden zum Beispiel folgenden Satz unterschreiben, Zitat: Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben, Zitat Ende. Ist diese Gleichsetzung für Sie erklärlich? Leitet die sich daraus her, aus der offiziellen Haltung, die so unklar ist?
Übrigens, die Ergebnisse gehen noch weiter, weil wir haben noch eine Mehrheit von Menschen, die teilweise die Aussage zustimmen, dass was Israel tut, im Prinzip ist genauso, was die Nazis damals dem Juden angetan haben. Dieses Sentiment oder dieser Gedanke, er hat eine große Popularität, vor allem, weil drin eine Entlastung gibt. Wenn ich sage, ja, was die Juden heute machen, ist genauso schlimm oder sogar so schlimmer, als was früher die Nazis gemacht haben, kann man im Umkehrschluss sagen, ja, also was unsere Vorväter gemacht haben, ist es doch vielleicht nicht so schlimm und das ist ganz normal. Hier sehen wir eine Normalisierung. Das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr bedenkenswerte Entwicklung. Wir sehen auch zugleich, dass die Großteil der Deutschen, eine überwiegende Mehrheit, glauben, ihre Vorfahren entweder Widerstandskämpfer waren oder Juden versteckt haben. Das zeigt beispielsweise die Langzeit-Memo-Studien. Diese Entwicklungen sind praktisch abgekoppelt mit der Diskussion über Israel und dienen einen ganz anderen Zweck, nämlich die Selbstbestätigung, eine Entlastung und dass man im Grunde genommen, um das platt zu sagen, dass man sich mit sich selbst und mit seiner Familiengeschichte gut fühlt.
Also es geht auch um Schuldabwehr, wenn ich Sie da recht verstehe. In Deutschland wird ja über Israel gerne leidenschaftlich debattiert, mal abseits von den politischen Ritualen oder von der etablierten Politik. Geht es in dieser deutschen Debatte eigentlich um Israel?
Kaum. eigentlich es geht um die Frage, wir schauen auf Israel, aber eigentlich wir schauen auf uns im Spiegel. Und was wir eigentlich betrachten und was wir abmessen, ist uns selbst. Und drinnen besteht die Bedürfnis, absolut moralisch auf der richtigen Seite zu sein, aus der Geschichte gelernt zu haben und dieses Selbstbild zu pflegen. Das dient eigentlich die Israel-Debatte. Und um ein Beispiel zu benennen, also das ist nicht lange her, dass kurz von wo wir gerade sitzen, da saß der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas und hat dann von diesen 50 Holocaust schwadroniert, der angeblich Israel den Palästinensern angetan hat. Dann hat sich dazu der Bundesantisemitismusbeauftragte Felix Klein geäußert. Und was Klein sagt, ja, das ist unsensibel, uns den Deutschen gegenüber sowas im Bundeskanzleramt zu sagen. Diese Aussage hat mich insofern irritiert, nicht, weil ich die Aussage von Abbas als richtig finde, ganz im Gegenteil. Aber man konnte die Wahrheitsgehalt oder die fehlende Wahrheitsgehalt in der Aussage von Abbas einfach benennen. Also es gab keine 50 Holocaust. Aber stattdessen wird nicht die Sache selbst kritisiert, sondern vielmehr wird dieses Selbstbild bestätigt, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir sozusagen wie der gut gewordene Deutsche. Und deswegen muss man mit uns mit Samthandschuhe umgehen. Und das verstellt sozusagen den Blick. Man guckt gar nicht auf Israel, man guckt auch übrigens auch nicht auf die Juden, die heutzutage in Deutschland leben, sondern alle werden stückweise instrumentalisiert, um ein gutes Bild von sich selbst zu konstituieren.
Übrigens, der Bundeskanzler, der ja daneben stand, neben Abbas, der schwieg sich zu diesem Statement aus. Die Deutschen sind ja so stolz auf ihre Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Belügen wir uns selbst?
Ich würde das mit Jein beantworten. Zum einen kann man auf sehr viel Arbeit zurückschauen, die in der Gedenkarbeit, in der Aufklärung gemacht wurde, sehr viel Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die nicht von oben verordnet wurden. Also tatsächlich eine ganze Generation und ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte zum Ausdruck bringt. Und es gibt auch so eine gewisse Trend, das alles so irgendwie als unbedeutend zu machen oder das alles als Lüge zu bezeichnen. Ich schaue mit sehr viel Respekt auf die Arbeit, die praktisch seit den 70er Jahren in sehr große Teile der Gesellschaft geleistet wurde in diesem Bereich. Auf der anderen Seite, und das lässt sich so auf meine vorigen Ausführungen ausklingen, dieses Selbstbild, wir sind sozusagen, so polemisch gesagt, Weltmeister der Erinnerungskultur. Wir haben so toll uns mit der Geschichte auseinandergesetzt, hat auch ein Potenzial von einer Selbstreferenzialität, also dass eine Selbstbestätigung, dass man immer wieder dann von vorne an bestätigt wird, dass wir eigentlich so toll wären und wir so aufgeklärt sind und wir sind so human, weil wir uns mit unserer eigenen Geschichte auseinandergesetzt haben. Und an diese Punkte muss man auch genau kritisch hinschauen.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass deutsche Debatten über den Nahen Osten oft ziemlich leidenschaftlich sind. Die entzünden sich jetzt an vielen Punkten. Am Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, an der Boykottbewegung BDS zum Beispiel, am Antisemitismus-Skandal, auf der Documenta 15, an dieser historischen Auseinandersetzung Nationalsozialismus und Kolonialismus und. Also es ist eine ganze Reihe von Punkten. Wo verläuft da eigentlich die Grenze zwischen Antisemitismus und Kritik an Israel?
Wir haben das schon vorher benannt, als Sie aus der Studie zitiert haben, den Nationalsozialismus mit dem heutigen Staat Israel gleichsetzt. Also das sind genau so diese Grenzüberschreitungen, das merkt man. Das geht eigentlich nicht um die Kritik um Israel. Es geht nicht um zu benennen, was der Siedlungsbau dann verursacht. Es geht nicht zu verurteilen, dass Zivilisten in Gaza zum Opfer fallen. Es geht nicht um Verurteilung von Verweigerung von Friedensprozessen oder Friedensverhandlungen, sondern es geht um was ganz anderes, zu sagen, die Israelis sind genauso schlimm wie die Nazis und deswegen sind wir jetzt davon befreit, von der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Oder was man auch oft begegnet, das sind wirklich Vernichtungsfantasien gegenüber Israel und Israelis. Der Staat soll aus der Landkarte verschwinden. Diese Stadt ist ein Krebsgeschwür im Nahen Osten, gehört gar nicht dazu. An solche Art von Kritik in Ausführungszeichen sieht man schon, dass es eigentlich nicht eine Art von Kritik, die wir begegnen, wenn wir über andere Länder der Welt sprechen. Also es geht nicht beispielsweise der Krieg von Putin gegen Ukraine. Da wird niemand auf die Idee kommen, zu sagen, Russland soll auf der Landkarte verschwinden. Also das ist jedem klar, hier gibt es einen Herrscher, einen Tyrann, der einen Angriffskrieg führt. Und unsere Kritik gilt diese Person, gilt diese Regierung. Wenn in Israel dann was ganz anderes gemacht wird, das geht nicht um Regierungs Netanyahu, es geht nicht um die israelische Militär, es geht überhaupt um die Tatsache, dass Israel existiert. Da sollen die Alarmglocken schlagen, da soll man ganz klar sagen, Leute, das ist keine Kritik, das ist einfach Antisemitismus, der sozusagen in einem Gewand versteckt, als ob sei es eine Kritik an die Stadt Israel.
Dieser israelbezogene Antisemitismus, der ging lange mit rechtsradikalen Einstellungen her. Jedenfalls wurde er immer damit assoziiert. Ist das eigentlich immer noch so?
Wir sehen, dass es für sehr viele Ideologien, gerade sehr viele extremistische Ideologien, kompatibel ist. Also das ist ganz klar, diese Rhetorik war von arabischen Staaten über den Jahren, also praktisch seit Gründung des Staates Israel. Wir sehen das und auch wiederum anhand der Statistik, die Sie schon vorher erwähnt haben, dass es auch interessanterweise in der Mitte der Gesellschaft kompatibel ist, mit bestimmten sozusagen so einem rauenden Ton, dass man auch mal im Wohnzimmer mal in einer Diskussion mal hört am Abendessen. Also das sind Töne, die vielleicht in unterschiedliche Deutlichkeit zum Ausdruck bringen. Aber die Grundtendenz, diese Grundraunen, dass etwa dass Israel gar nicht da dazugehört oder dass wieder die Juden was verursachen und Probleme verursachen, das höre ich wirklich an sehr, sehr unterschiedlichen Ecken der Gesellschaft. Und deswegen wehre ich mich immer dagegen, zu sagen, Antisemitismus, egal mit Israel bezogen oder nicht mit Israel, zu Israel bezogen, nur ein Problem für diese oder von der anderen Gruppe in der Gesellschaft ist.
Herr Mendel, ich würde gerne noch mal kurz auf Israel gucken. Das Land, das jetzt sein 75-jähriges Bestehen feiert. Israel hat sich gegen alle äußeren Feinde behauptet bisher. Dass es noch existiert, ist eigentlich ein Wunder. Ist es noch existenziellen Gefahren ausgesetzt?
Also ich würde auf keinen Fall die Gefahr beispielsweise aus dem Regime in Iran, der bald auch Atomwaffen in der Hand hat, kleinreden. Also die existenzielle Gefahr eines kleinen jüdischen Staates in einer Region, der alles anders als durch Demokratie und Liberalismus geprägt ist, wird in der absehbaren Zeit bleiben. Nichtsdestotrotz glaube ich heute, dass die große Gefahr zu Israels Existenz kommt von innen. Also diese Kräfte in der israelischen Gesellschaft, die gerade an der Macht sind, die Demokratie im Kern ablehnen. Mindestens so eine Demokratie, in der die Minderheitsrechte geschützt werden, in denen eine Gewaltseinteilung gibt. Diese Art der Demokratie wird abgelehnt von Großteilen der israelischen Gesellschaft. Und vor allem durch die jetzige israelische Regierung, wo auch vorbestrafte Rechtsextremisten wie der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir den Ton angeben. Und von daher, ich glaube, wenn man an diese innere Stärke zehrt, wenn diese destruktive Kräfte in der israelischen Gesellschaft ihr Werk fortsetzen, werden verheerende Folgen geben und Israel wird sich von innen zerstören und dann haben die Feinde von außen wirklich eine leichte Arbeit.
Wenn es dann nicht mehr eine liberale Demokratie wäre oder werden sollte, welchen Wert hat es dann eigentlich noch für das Judentum oder die Juden in aller Welt?
Vielleicht muss man auch zurückerinnern, was war die ursprüngliche Idee. Also Israel sollte nicht als jüdisch-religiöser Staat, sondern es soll ein demokratischer jüdischer Staat sein, um eins zu garantieren, nämlich dass verfolgte Juden weltweit im Fall der Fälle sichere Hafen finden. Und diese Idee ist noch vor dem Holocaust entstanden, als Juden in Polen, in der heutigen Ukraine, in Teile von Russland verfolgt wurden, in Pogromen, in der Jahrhundertwende zum 19. und 20. Jahrhundert. Und natürlich, diese Leute, die von Diktaturen, von Militarismus fliehen, die werden keine sichere Hafen finden in eine ähnliche diktatorische Strukturen. Wir sehen das von anderen Ländern, sei es Ungarn oder der Türkei. In dem Moment, dass die Demokratie abgebaut wird, wandert die ganze Elite aus. Und das droht Israel auch. Also wenn die Elite der israelischen Gesellschaft, die Intellektuelle, die Wissenschaft, der Hightech-Sektor auswandern, hat Israel langfristig keine Existenz mehr, weil diese Kräfte, das sind die führenden Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass Israel immer in der Lage war, sich zu verteidigen, weil Israel technologisch weit voran war als ihren Nachbarn, weil Israel auch das Gefühl hat, wir kämpfen, also die Israelis selbst hatten das Gefühl, wir kämpfen für eine berechtigte Sache, weil diese Stadt repräsentiert uns, das ist unsere Demokratie. Wenn dieses Gefühl verloren geht, dann ist Israel verloren.
Das führt mich wieder zurück zu diesem Postulat, die Sicherheit Israels als Teil deutscher Staatsräson. Ist dieses Postulat angesichts so einer Regierung mit rechtsextremistischen Mitgliedern, die möglicherweise den Existenzgrund des Landes vom Innern her zerstört, ist es dann noch haltbar oder folgt daraus irgendetwas konkret?
Eigentlich dachte ich mir, das konnte die Sternstunde dieses Postulats sein. Weil wenn man sagt, die große Bedrohung zu Israels Sicherheit die eigene Regierung ist, dann sollte unsere Bundesregierung die Konsequenzen daraus abzielen. Und das liegt ein bisschen an der Hand. Der amerikanische Präsident hat von Anfang an klar gemacht, mit dieser israelischen Regierung will er nicht zusammenarbeiten unter den Umständen, dass diese Regierung die Demokratie abbaut. Der amerikanische Präsident Biden hat bisher sehr darauf beharrt, dass Netanyahu nicht nach Washington kommt. Das ist eine große Ausnahme in der israelischen Tradition, weil immer neu gewählter israelischer Ministerpräsident gestattet seinen ersten Besuch in Washington bei dem amerikanischen Präsident. Und nachdem die Amerikaner diese Linie gezogen haben, war Deutschland eine von den ersten Nationen, mindestens die demokratischen Nationen, die Netanyahu nach Berlin eingeladen hat. Dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass diese Einladung ein krasser Widerspruch ist zu der Selbstverständlichkeit aus der Staatsräson, hat mich in der deutschen Politik sehr verwundert. Spätestens, wenn 1000 führende israelische Intellektuelle die deutsche Bundesregierung schriftlich aufgefordert haben, Netanyahu auszuladen, war der richtige Zeitpunkt zu sagen, ja, vielleicht dieser Besuch der Ministerpräsident Netanyahu im März dieses Jahres in Berlin nicht die beste Idee ist. Leider hat auch wieder die deutsche Politik auch an diesem Punkt versagt.
Herr Mendel, wird es jemals möglich sein, in Deutschland eine sachliche Debatte über Israel zu führen?
Also ich denke, das ist eine Entscheidungsfrage. Wenn die Beteiligten den Blick verstellen und dann nicht einmal ihre eigene Verstrickung auch reflektieren und sagen, ja, jetzt mache ich dieses gedankliche Experiment und ich rede nicht über mich selbst, ich rede über die Situation vor Ort. Das wäre vielleicht der Anfang und vielleicht soll als zum Schluss noch einen Tipp zu geben. Also es wäre mal gut, dann, wenn wir uns in Deutschland nicht zwischen denjenigen aufteilen, die pro Israel sind und diejenigen, die pro Palästinenser sind, sondern wir mischen die Karten und sagen, wir teilen uns zwischen denjenigen, die friedliche Kräfte unter den Palästinensern und unter den Israelis unterstützen, gegen diejenigen, die sich genau die radikale Kräfte an den beiden Seiten unterstützen wollen. Das wäre eine echte Wertegemeinschaft, die bisher nur sozusagen auf einer sehr oberflächlichen deklarativen Ebene geblieben ist.
Vielen Dank, Herr Mendel.
Sehr gerne.
Zum 75. Jahrestag der Gründung Israels hörten Sie ein Gespräch mit Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, über die deutsche Auseinandersetzung mit Israel. Meron Mendel hat dazu einen Essay vorgelegt, Titel Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.